Oh, diesmal war es sogar für mich laut.
Also diesmal war es so laut, dass es bei mir ausgesetzt hat.
Also es war so laut bei mir, weil ich es direkt neben mein Ohr gehalten habe und das Mikrofon. Naja, gut. Wir heißen euch willkommen und hoffen, dass es euch gut ging in der letzten Woche. Beziehungsweise, dass es euch generell gut geht. Wie geht's denn dir, Bob? Die obligatorische Frage.
Mir geht's generell gut.
Die obligatorische Antwort sozusagen. Was erwartet uns heute, beziehungsweise euch? Wir starten mit Biomutant, das irgendwie gar nicht so gut und irgendwie doch nicht ganz so schlecht ist. Dann versuchen wir das irgendwie mit den Ankündigungen zu Far Cry 6 in Verbindung zu bringen. Es geht weiter mit einem, und ich glaube, das ist zum allerersten Mal der Fall, einem Apple Store Exclusive, nämlich Phantasian. Dann sagt ein PS5-Entwickler voraus, dass die Konsolen in der jetzigen Form wohl bald nicht mehr existieren werden. Und dann geht's mal wieder vor Gericht. Zum einen wird's einem Entwicklerteam angekündigt, beziehungsweise einem Modding-Team. Da geht's dann um Diablo 2. Und ein Gerichtsurteil für eine, ja, mittlerweile nicht mehr existierende ROM-Seite ist gesprochen worden. Und dazu quatschen wir dann ein bisschen. So, und dann wie immer noch die Short News. Ich würde sagen, starten wir in die Musik. Wir haben heute ein volles Programm. Wollen wir keine Zeit verschwenden. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zu Pixel News Folge 42 in der Kalenderwoche 22 im Jahr 2021. So, wir starten mit Biomutant. Hast du es gespielt?
Nee, ich habe mir nur die Tests angeschaut und es ist irgendwie voll an mir vorbeigegangen. Ich glaube, ich sage das in der Zeit sehr oft in den Episoden, dass vieles an mir vorbeigegangen ist, aber ich habe nur aus den Testvideos rausbekommen, dass es wohl ein sehr großes Projekt war, was sehr gehypt worden ist und jetzt relativ viele doch enttäuscht worden sind, obwohl das Team doch sehr überschaubar ist, die das Spiel programmieren. Mhm. Und ich habe nicht so richtig verstanden, warum eigentlich die Leute so gehypt davon waren, geschweige denn, warum die Leute so große Erwartungen davon haben.
Ja, also das liegt natürlich zum einen daran oder könnte daran liegen, dass die Entwickler natürlich auch selbst sehr viel versprochen haben. Also die Erstankündigung war vor circa 2 Jahren und man hat halt schon einen sehr, sehr coolen Trailer gesehen. Zu dem Zeitpunkt hatte man noch nicht so eine richtige Vorstellung, wie das Kampfsystem so laufen wird. Aber sind wir mal ehrlich, wie soll so ein Kampfsystem halt schon aussehen? Ne? Es war schon bekannt, dass es so ein Action-Kampfsystem wird, à la Dark Souls nenne ich jetzt mal oder halt auch Devil May Cry. Und was soll man da schon erwarten? Da finde ich es dann immer schwierig, wenn so eine 3D-Render-Sequenz dann eingespielt wird als Debüt-Trailer, wo das dann halt einfach viel, viel cooler aussieht. Oder um es mal anders zu sagen, das ist halt einfach dann der Unterschied zwischen Matrix und Max Payne. Und obwohl Max Payne halt ziemlich cool aussieht, ist es halt dann einfach nochmal was anderes, weil das dann eben nicht aus verschiedenen Kamerawinkeln mit Filmszenen und all sowas ist, weißt du? Und ich glaube, deswegen war schon mal die Startvorstellung von diesem Spiel irgendwie ein bisschen verzerrt, vielleicht sogar schon. Und dann hat man auch eine ganz lange Zeit immer nur wieder was von den Entwicklern in schriftlicher Form gehört. Und dann haben sie halt gesagt, ja, wir wollen eine offene Welt erschaffen, in der es wichtige Entscheidungen gibt, in der man sich verschiedenen Clans anschließen kann und jeder Clan ist sich gegenseitig spinnefeind und dann wird es da zu Konflikten kommen. Und besondere Story-Überschneidungen und ein Crafting-System, was total genial ist. Hatte ich das schon gesagt? Keine Ahnung, auf jeden Fall, sie haben ganz viele Sachen halt versprochen. Und kommen wir zum Beispiel mal gleich zum Crafting. Ich finde es zum Beispiel wahnsinnig unübersichtlich, aber auf der anderen Seite ist es auch irgendwie sehr umfangreich. Und das spielt natürlich irgendwie Hand in Hand. Das ist ähnlich wie bei Skyrim. Ne? Du hast ja hunderte von Items, brauchst aber davon eigentlich nur 2 oder 3. Die Art und Weise, wie sie ja die Gegenstände gemacht haben, du findest ja zum Beispiel Zahnbürsten, die du dann als Waffen benutzt oder du schraubst dir halt irgendwas aus irgendwelchen Einzelteilen zusammen. Die Idee dahinter ist halt wahnsinnig cool, aber die Waffen, die du schmieden kannst oder auch die du so findest, die sind eigentlich viel zu stark, sodass du von dem eigentlichen Gameplay Loop, nenne ich ihn jetzt mal, gar nicht irgendwie profitierst oder du hast keinen großen Grund, den in Anspruch zu nehmen. Weil das ist halt kein Survival-Game, wo du schmieden musst. Die lassen dir das nur als Option. Aber wenn du dann halt einmal eine Waffe hast, die einfach wahnsinnig stark ist und dann einfach durchs halbe Spiel alle Gegner umschnitzelt, warum sollst du jetzt noch Ressourcen sammeln, um dir dann halt die gleiche Waffe nochmal mit 5 mehr Schaden halt zu craften, den Aufwand dafür zu betreiben, obwohl du ja mit der normalen Waffe schon eigentlich alles niedermachst. So oder so ähnlich ging es mir übrigens auch in Cyberpunk, muss ich sagen. Ich hatte dann irgendwann auch dort Waffen, die dann einfach zu stark waren schon für viele Gegner. Und dann brauchte ich gar nicht mehr großartig irgendwas craften oder kaufen oder irgendwelche Schemata irgendwie versuchen zu entdecken.
Das Einzige, was ich gesehen habe, ist große Kritik irgendwie an dem Kampfsystem, weil viele wo noch nicht mehr craften, sondern sie benutzen einfach nur noch die Feuerwaffe. Obwohl es Nahkampfattacken gibt, benutzt das keiner. Wie ist denn das? Haben sie das jetzt nochmal nachgepatcht? Haben sie das geändert? Weil das fand ich wirklich ein bisschen komisch für ein Spiel, was so auf das Kämpfen eigentlich ausgelegt ist. Es relativ simpel zu machen und so simpel, dass du nur noch im Kreis läufst und eine Taste drückst.
Ja, also sie haben jetzt schon ein paar Patches mit reingespielt. Der letzte ist jetzt Update 1.4 und sie haben schon ein paar Anpassungen durchgeführt, aber so drastisch, dass man jetzt sagen kann, es fühlt sich anders an, so ist es tatsächlich nicht. Also es ist immer noch das gleiche Spiel und wie ich gerade schon sagte, du hast, und das ist genauso der Punkt, du hast dann zum Beispiel dir irgendeine Schusswaffe gecraftet und mit der kommst du jetzt, weil sie Blitze zum Beispiel verschießt und damit Gegner betäubt, das klappt einfach bei fast jedem Gegner, weil fast jeder Gegner da dafür anfällig ist. Und dann hast du dir halt schon relativ früh im Spiel eine absolute Mega-Waffe dann erstellt und brauchst halt kaum noch was anderes. Muss man halt sagen, die Waffen, die haben eine gewisse Munition, das heißt, da musst du immer ein paar Sekunden warten, bis sich das wieder nachlädt. Oder du kannst mit der normalen Munition immer wieder nachladen. Wenn du es richtig timest, dann geht das sogar ganz gut von der Hand. Aber an sich tatsächlich, es ist nicht nur so, dass die Schusswaffen sich effektiver anfühlen. Es liegt auch ein bisschen daran, dass sich das Nahkampfsystem so unrund anfühlt. Du hast nicht das Gefühl, wie bei Dark Souls zum Beispiel, dass sich irgendeine Animation so richtig mal ausspielt. Also, dass du anfängst, dein Schwert zu schwingen und dieses Größenverhältnis auch. Das ist ein kleiner Waschbär und der hat halt jetzt ein riesen Schwert auf dem Rücken, zusammengebaut aus Schwermetallen. Und er schwingt das halt, als wäre es nichts, als wäre es halt ein absolutes kleines Brotmesser oder sowas. Das macht halt schon rein physikalisch irgendwie wenig Sinn. Jetzt kann man das sicherlich auf die Goldwaage legen. Ich will damit nur sagen, die Schläge fühlen sich einfach nicht wuchtig an. Es macht keinen Spaß, im Nahkampf rumzuwirbeln, weil das halt einfach alles, es ist, als würdest du nichts treffen. Du siehst, dass die Gegner um dich herum Energie verlieren, aber du fühlst kein Feedback in irgendeiner Form. Du hörst eigentlich nur mal ab und zu so bim, bim, bim und oder dann haben die so comic-mäßig immer Bäm und so über den Kopf stehen. Aber du fühlst das nicht.
Vielleicht solltest du mal erklären, wie der Hauptcharakter ausschaut. Für die Leute, die vielleicht das noch nicht gesehen haben.
Ja.
Und mal vielleicht auch den Charaktereditor beschreiben, weil das fand ich interessant.
Ja, also da kommen wir auch so ein bisschen zu der Grafik. Also die Grafik ist wirklich super gut, finde ich. Die hatte am Anfang so ein bisschen mit Motion Blur Sachen zu kämpfen. Das ist mir auch aufgefallen. Das kann man jetzt endlich in Update 1.4 einstellen. Ansonsten grafisch will ich absolut nicht meckern. Der Charaktereditor ist halt insofern sehr cool, dass man sich ein Tierwesen aussucht von einer bestimmten Rasse. Also da muss man ganz kurz die Hintergrundstory erklären. Also die Menschen haben sich selbst abgeschafft aufgrund von diversen Umweltkatastrophen, die wir selbst herbeigeführt haben, Naturschutz und so weiter. Und die Menschen sind halt einfach weg. Die gibt's nicht mehr. Irgendwann sind dann halt Tiere mit radioaktivem Material in Verbindung gekommen und so sind sie dann über viele, viele Jahre immer wieder mutiert und so weiter. Und dann hat sich eben einfach die Natur sozusagen die Welt zurückerobert. Um es mal ganz kurz zu sagen. So, und daraus sind dann eben jetzt diese Völker und die Tierwesen entstanden. Und am Anfang wählt man sich ein Tierwesen aus, also aus, ich glaube, 6 oder 7 verschiedenen Völkern. Das ist insofern wichtig. Jedes hat natürlich irgendwie so eine bestimmte Eigenschaft. Also ein Volk, was zum Beispiel irgendwo im Gebirge lebt, die haben zum Beispiel erhöhte Stärkewerte. Und das merkst du dann auch. Du gehst dann im nächsten Schritt nämlich in die Feingestaltung. Und hier haben sie, das kann man nur schwer im Podcast jetzt erklären, sie haben da so eine Art
die morphen ein bisschen. Also wenn dein Charakter stark ist, dann kriegt er mehr Muskeln, ne? Und wenn er agil ist, ist er schlanker und ranker, eher so Leichtathlet. Und wenn er charmant ist, sieht er so ein bisschen knuffiger aus.
Genau. Also im Endeffekt ist das wie, sind die Statuswerte wie in so einem Hexagon eben angeordnet. Und mit dem rechten Analogstick zum Beispiel, mit dem linken, wählst du jetzt eben aus den verschiedenen Statuswerten wie Stärke, Charisma, Intelligenz aus. Und wenn du jetzt zum Beispiel den Slider dann zu Intelligenz schiebst, dann wird eben der Kopf größer. Und dafür aber eben der Körper kleiner. Und es ist da schon schwierig, irgendwie den passend guten Charakter irgendwie zu finden, muss ich sagen. Weil irgendwie willst du auch nicht, dass er so einen absoluten Minikopf hat, nur weil du jetzt irgendwie so einen Psyk-Typen spielst. Nee, da hat er ja dann einen großen Kopf. Aber weiß ich nicht. Viele Formen sehen auch einfach ein bisschen komisch aus. Ich habe halt so einen Allrounder dann erstellt, weil es mir dann eher wichtiger war, tatsächlich, wie er so ein bisschen aussieht, dass er nicht ganz so komisch aussieht, als ihn jetzt ja auf irgendwas ganz stark zu spezialisieren. Ich muss ein bisschen ankreiden, ehrlich gesagt, dass das Farbsystem da ein bisschen komisch ist. Du kannst dann auch das Fell einfärben. Aber gerade am Anfang herrschen so komische Lichtverhältnisse, dass der Charakter dann im Spiel ganz, 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 ganz anders aussieht, als das im Charaktereditor erstmal aussieht. Also die Farben sind wirklich komplett anders. Du hast keine Vorstellung davon, wie der Charakter farblich aussehen wird im Spiel, weil da so das Licht so komisch ist.
Mhm.
Das ist mir das letzte Mal richtig stark aufgefallen in Dragon Age Inquisition. Lange ist es her, aber da hat Ubisoft den gleichen Fehler gemacht. Da wacht man ja in so einer Kaverne auf und um einen herum sind so grüne Feuerlichter. Und dann wird der Charakter halt die ganze Zeit mit so einem grünen Licht angestrahlt und wenn du dann halt rauskommst, merkst du, oh, das waren ja doch keine roten Haare, die ich ausgewählt habe, sondern sie sind halt einfach ganz anders. Na gut, kommen wir zurück zu Biomutant. Wir sind an sich auch relativ weit fortgeschritten jetzt schon. Ich wollte es nur mal mit ansprechen, weil wir hatten es mehr oder weniger dann mit der Legendary Edition von Mass Effect so mit angekündigt. Und ich finde es gut, aber ich muss auch sagen, es wäre mir jetzt keine 60 Euro wert. Es hat zum Beispiel so ein paar Macken, wie jetzt den Sound, also den Erzähler. Da hatten wir, unter der Woche hatten wir mal ganz kurz darüber geschnackt. Den kann man übrigens jetzt ausschalten. Also auch mit Patch 1.4 kann man sich jetzt aussuchen, dass zum Beispiel nur diese Tiersprache vorhanden ist oder der Erzähler oder eben weiterhin beides. Das finde ich eigentlich eine ganz gute Möglichkeit, das den Spielern zu überlassen. So ist es halt im Moment so gelöst, dass erst immer diese Tiersprache abgespielt wird und dann der Erzähler dir übersetzt, was das Tier gesagt hat. Das führt dann irgendwie ein bisschen dazu, dass auch manchmal die Untertitel nicht ganz synchron sind. Und um mich da mal so ein bisschen jetzt zu einem Fazit zu bewegen. Ich würde halt sagen, das Spiel ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Sie haben sehr viele gute Ansätze drin und du kannst auch sehr, sehr viel machen, aber nichts davon ist so richtig gut. Jetzt muss man aber sagen, so ähnlich geht mir das bei den Bethesda-Spielen auch. Ganz ehrlich, muss ich so sagen. Die haben auch hunderte von Quests und die haben auch ein ganz tolles Charaktersystem, aber letztlich sind das auch jetzt keine super tiefgreifenden und tiefgehenden Spiele. Da sind es dann halt die Mods, die das halt rausreißen und sowas wird es beim Biomutant halt nicht geben. Und da würde ich fast schon sagen, das ist eher das größere Problem als das Spiel selbst. Ich glaube, hier haben einfach die Spieler auch eine sehr hohe Erwartung gehabt. Die Entwickler haben das ein bisschen damit befüllt. Und vielleicht sind sie dann auch, wie so oft, dann auch zu einem gewissen Sog nicht mehr herausgekommen. Also anstatt dann zu sagen, hier oder die Erwartungen zu dämpfen, haben sie dann eher noch mehr versprochen. Was die Spieler natürlich noch mehr gehypt hat letztlich. Und wenn du dann halt nicht das perfekte Spiel ablieferst, sag ich jetzt mal, dann wird es halt schwierig, gerade in der heutigen Zeit.
Aber sie werden es doch nachpatchen, bis es ganz gut wird.
Es ist ja sehr gut. Das ist ja genau das Problem, was ich so ein bisschen gerade so durch die Blume sagen will. Es ist ein echt gutes Spiel. Es geht aber so ein bisschen in der Masse unter, weil es einfach Dinge macht, die andere Spiele auch schon gemacht haben und die auch schon andere Spiele sehr gut gemacht haben. Und deswegen ist es irgendwie von allem ein bisschen was. Darin verliert es sich halt ein bisschen. Ich würde es im Sale kaufen, würde es auch im Abo empfehlen oder im Sale dann zu holen. Preis muss jeder selbst dann entscheiden. Ich persönlich würde es mir jetzt aber außerhalb vom Abo nicht leisten für 60 Euro, muss ich ehrlich sein. Dafür gibt es einfach auch zu viele Alternativen. Aber das ist halt generell so ein bisschen Gift, gerade für so viele Spiele, die ja eigentlich gut sind.
Mhm.
Wenn du nicht gerade halt eine absolute Nische bedienst, dann gehst du halt einfach gerade so ein bisschen in der Masse unter, muss man leider sagen.
Ja, ja.
Ja, eine richtige Nische bedient Far Cry 6 ja nun nicht. Auch wenn das Shooter-Genre jetzt mit Open World ja wahrscheinlich angesagter denn je ist, habe ich aber doch so ein paar Bedenken bei Far Cry, dass es wieder so in die ähnliche Schiene geht wie die letzten Teile. Eigentlich kann man sagen, seit Teil 3, oder?
Ja, da hast du eigentlich vollkommen recht. Also es sind jetzt die ersten Gameplay-Szenen von Far Cry 6 rausgekommen. Was soll man dazu sagen? Also wir haben eigentlich alles das, was wir schon kennen. Die Umgebung hat sich natürlich geändert. Wir sind jetzt auf der Insel Yara, die ausschaut wie Kuba, aber Kuba darf man nicht sagen.
Oh.
Weil Ubisoft nicht will, dass das irgendwie politisch miteinander verbunden wird.
Mhm.
Aber stellt euch vor, eine Insel, die abgeschnitten worden ist, wo die Zeit stehen geblieben ist, wo Oldtimer rumfahren, weil sie keine neuen Autos bekommen haben. Es gibt eine Diktatur und man ist auf der Seite der Guerillas und versucht natürlich, das Regime zu stürzen.
Mhm.
Also alles wie immer. Und trotzdem finde ich es gut. Also ich, Far Cry ist immer so ein kleiner, Lichtblick wäre zu viel, aber immer so ein kleiner Stimmungsaufheller.
Ja, ich wollte eigentlich auch Lichtblick sagen, dann habe ich mir aber eher gedacht, das ist eher wie so ein Blindschuss.
Ja, das ist wie so, weißt du, du hast so eine Marke, die kaufst du immer, du weißt eigentlich, wie schmeckt der, aber du machst es trotzdem, weil du sie kennst und weil du sie doch magst,
ja.
Obwohl der Geschmack dir bekannt ist.
Ja, ich meinte natürlich auch den Blindgänger, nicht den Blindschuss. Was sage ich hier nur?
Ja, also was wir gesehen haben, ist halt das Normale. Also wir haben einen Held oder eine Heldin, kann man erstmals, glaube ich, jetzt auswählen. Ich glaube, das ist bei Far Cry das erste Mal, dass man den auswählen kann, aber nagel mich nicht darauf fest.
Ja.
Wir haben halt Takedowns gesehen, wir haben die normalen Waffen gesehen, wir haben aber auch besondere Waffen gesehen und da fängt es so ein bisschen an, wo ich sage, hat man das jetzt wirklich gebraucht?
Mhm.
Ich habe das Gefühl, seit Far Cry 2, wo sie wirklich so ein ernstes Thema machen wollten, wo es ja darum ging, dass man in Afrika ist, einen Waffenschmuggler ausfindig machen soll und ihn aufhalten soll. Und da hat der Entwickler ja viel getan, um es authentisch aussehen zu lassen. Und im Spiel war es dann extrem flach und nicht tief. Und da waren wir wieder bei zu viel versprochen und wenig gehalten.
Mhm.
Weil da gab es so wirklich kleine Videos, wo sie gesagt haben, ja, wir sind nach Afrika geflogen, wir haben Sicherheitsexperten gesprochen, wie das so ist, die Lage und so. Und das werdet ihr im Spiel erleben. Es wird sehr dramatisch.
Mhm. Far Cry 2 dann, ja?
Far Cry 2, genau.
Da wo dann das erste Mal die Feuerphysik drin war.
Genau, wo die Feuerphysik so groß war.
Mhm.
Und seit diesem Teil, also und dann kam ja der radikale Schnitt, ja. Dann kam Far Cry 3
ja.
Und dann war ja alles anders. Dann war man ein Typ, der mit seiner Gruppe von Freunden Party gemacht hat und plötzlich auf dieser Insel aufgewachsen ist, die von
aufgewacht,
voll bekloppt. Ja, ja, aufgewacht. Die, wo man dann aufgewacht ist und feststellen musste, man ist jetzt bei irgendeiner Terrorgruppe aufgewacht, die ihren kleinen Inselparadies da machen und was weiß ich was. Mit vielen Drogen und interessanten Charakteren.
Ja.
Und ab da ging ja Far Cry in die eine oder in die andere Richtung. Und mir macht es jetzt, muss ich sagen, das Setting ist jetzt wieder besser. Meiner Meinung nach, weil, ja, auf der Insel das Regime stürzen. Ich meine, ich als Präsident finde das meistens nicht so gut, aber ich erhoffe mir halt, dass das mal wieder ein besseres Spielgefühl wird, mehr Interaktion, weil man kann jetzt wo in die Städte gehen, man kann jetzt auch das erstmal eine Waffe wegstecken und an Soldaten, an Feindlichen auch einfach vorbeilaufen.
Ach so.
Und die schießen anscheinend nicht gleich auf dich. Also das ist auch sowas ganz Neues irgendwie.
Ach so,
für Far Cry.
Okay, ja. Das wusste ich jetzt zum Beispiel nicht. Also du kannst dich dann so Hitman-mäßig auch irgendwie, also nicht, dass du dir andere Kostüme anziehst, vielleicht gibt es ja da die eine oder andere Mission, aber du kannst jetzt sozusagen, die sind dir nicht erstmal generell alle feindlich gesinnt, weil jetzt zum Beispiel jeder auf der Insel dein Gesicht kennt.
Ja, das wird nochmal eine interessante Sache werden, weil man ja sowieso, man führt ja den Widerstand an, ne?
Ja.
Und irgendwann müssten sie ja eigentlich dein Gesicht kennen. Also davon gespannt sein, wie sie das umsetzen.
Ja, vielleicht.
Aber in dem
Vielleicht startest du ja irgendwie so im Untergrund, ne? Und dann so nach und nach entwickelt sich das dann.
Aber, ja, das auf jeden Fall.
Aber denkst du jetzt also, nicht zum Beispiel, dass wenn wir jetzt hier so Sachen haben, ne? Wie Takedowns auch das mit den Waffen, was du jetzt schon gesagt hast. Ich finde, der einzige Teil, der sich ja jetzt wirklich so ein bisschen abgehoben hatte, war ja Far Cry Primal, der ja total untergegangen ist bei den Verkäufen. Nichtsdestotrotz war das irgendwie ein bisschen erfrischender, ne? Da hast du eben dann die Spezialwaffen aus einem Mammut, Elfenbein geschnitzt, zum Beispiel.
Dazu muss gesagt sein, dass dieser Far Cry-Teil der einzige ist, den ich nicht gespielt habe, weil ich ihn uninteressant fand.
Ja, das ist witzigerweise der einzige Far Cry-Teil bis auf Teil 3, den ich wiederum gespielt habe länger, weil ich ihn interessant fand. Und ich besitze zwar Far Cry 4 und 5, habe aber beide halt irgendwie nur 3, 4, 5 oder 10 Minuten gespielt. Kurios eigentlich.
Ja, also ich erhoffe mir von Far Cry keine tiefe Story, obwohl sie halt, der El Presidente dort ist ja Giancarlo Esposito, das ist der Bösewicht aus Breaking Bad. Mhm. Obwohl sie halt so ein großes Kaliber haben, ich glaube einfach nicht daran, dass das nochmal in Tiefe gewinnt. Also Teil 5 hatte auch keine Tiefe, also interessante Charaktere, aber absolut keine Story-Tiefe. Und ich sag mal so, Far Cry ist wie so ein Michael Bay-Film. Mhm. Du willst einfach nur Geballer und Explosion und tralala und fertig. Also ich, nach sechs Teilen jetzt dann, erwarte ich schon gar nichts mehr. Also meine Hoffnungen sind hoch, dass sie es mal besser machen, aber die Wahrheit ist, sollen sie machen.
Ja,
also
ja. Mir
reicht jetzt schon das Geballer. Man muss sagen, irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass die Ego-Shooter, die ich so gerne mal spiele, auch alle irgendwie ein bisschen zurückgegangen sind. Also
ja, es gibt halt nicht mehr generell so viele, wahrscheinlich meinst du das, aber wir haben ja letztens aus dem Bioshock mit drin gehabt in den News. Ansonsten kommt jetzt noch Call of Duty in Frage, dann eben jetzt Far Cry. Ansonsten, es gibt sicherlich genügend Shooter, die immer mal wieder so auf den Markt kommen, aber mich persönlich spricht da auch überhaupt keiner an. Ich muss sagen, die Trailer von Far Cry 3 haben schon Lust auf mehr gemacht, aber da kommt es extrem darauf an, wie letztlich die Story halt wird, muss ich sagen, weil das ist halt das, was mich interessiert. Und jetzt gemessen an den letzten Teilen, das ist jetzt so leicht unter uns gesagt, ne, und an alle unsere Zuhörer, ich fand auch den Vaas in Far Cry 3 nie so cool, wie er irgendwie immer nach außen dargestellt wurde. Also
was?
Was? Ja, also ich fand den, bis auf, dass er dann irgendwie so künstlich geschrien hat die ganze Zeit, war der jetzt auch nicht der super tollste Bösewicht aller Zeiten, auch wenn er irgendwie immer so eben dargestellt wird nach außen hin oder so jetzt im Nachhinein, weiß ich nicht genau. Also mir hat das zum Beispiel nicht so doll gefallen.
Mhm. Aber ich glaube, darum ging es gar nicht. Also klar, du hast recht, abgedrehte Schurken haben wir eigentlich öfters, aber der Charakter hatte halt Charakter. Das ist das, was wir ja oder das, was ich häufiger bemängle einfach, dass ihnen so diese Charakterzüge fehlen und dass sie das so einzigartig macht. Mhm. Das fehlt ja ganz häufig so. Also man hat immer diese, sagen wir, NPCs, die ja 0815 sind. Und da war das schon ganz lustig, mal so einen zu haben, der ein bisschen durchgeknallt ist und das auch durchzieht und auch macht. Und den glaubst du das, dass der da auf der Insel lebt und irgendwie voll dass er schon alle Schrauben verloren hat da oben.
Ja.
Von daher fand ich es cool.
Ja, man kann das vielleicht so ein bisschen vergleichen mit Batman und dem Joker, ne? Die ja auch so ein kongeniales Team miteinander sind. Jetzt ist natürlich der eigene Held nicht ein Batman. Aber ich will damit nur sagen.
Keine, aber es ist fast zu viel.
Ja, wo du das jetzt gerade gesagt hast, kam mir halt auch ein Spiel von Ubisoft ins Gedächtnis. Eben Splinter Cell zum Beispiel. Hatte nie einen Antagonisten, den du kennengelernt hast. Es hieß dann halt immer, Max Mustermann hat dies und das gemacht und du musst jetzt Max Mustermann durch die ganze Welt jagen. Und du wusstest zwar, dass eben Max Mustermann dein Oberbösewicht ist, aber im Endeffekt hast du ihn dann einfach in der letzten Mission gepackt, hast ihn zu dem Exfiltrationspunkt geschliffen und dann war das Spiel halt vorbei. Ne? Und wirklich kennengelernt hast du Max Mustermann ja auch nicht in dem Sinne dann. Also ja, da hast du schon recht. Es gibt natürlich viele Bösewichte, da fehlt selbst die kleinste Information, um ihn halt irgendwie lebendiger zu machen. Und daher versucht sich zumindest Far Cry immer so ein bisschen daran, das ein bisschen in die Story mit einzubinden. Da hast du recht.
Ja, auch wie die Charaktere dargestellt worden sind. Also gerade der Castillo, der El Presidente von dem Reich dort. Es ist ja schon cool, man hat ja auch seinen Sohn gesehen und er plant halt, seinen Sohn das Land irgendwann zu übergeben und macht halt alles darum, um an der Macht zu bleiben und man merkt das halt. Mhm. Deswegen darf man es halt nicht mit Kuba vergleichen, weil das war da natürlich nicht so. Mhm. Und das Setting gibt halt was her. Es ist halt wie Just Cause wahrscheinlich am ehesten, ne? Mhm. Wo man auch immer eine Insel befreien musste.
Ja.
Und ja, ich mag es halt bloß nicht, wenn es so abgedreht wird. Man hat schon im Trailer gesehen, man hat eine Waffe, die verschießt halt CDs, wo, wenn du nicht schießt, dann Macarena, der Song abgespielt wird. Ne? Mhm. Und es gibt noch diverse Gadgets, die dann kommen. Mhm. Gut finde ich, dass sie von dem System wieder abgekommen sind. Im Far Cry 5 konntest du dir ja, wenn du so kleine Nebenmissionen machst, hast du halt deine Buddies dann gesammelt. Also den Hubschrauberpiloten, was weiß ich was. Da gab es verschiedene Charaktere und das haben sie wohl jetzt wieder zurückgefahren. Jetzt gibt es als Begleiter wieder einen Hund. Okay. Und ich finde ja Hunde ganz toll. Also finde ich die Entscheidung gut.
Ja, gut. Im Endeffekt ist das, glaube ich, aber auch wieder so ein bisschen austauschbar. Ne? Die Charaktere im Dings hatten ja zumindest immer so eigene Fähigkeiten. Aber das ist genau das. Deine Gefährten, die dir sozusagen dort ab und zu mal den Hintern gerettet haben, die kanntest du ja auch nicht. Du hast halt in einer Mission mal getroffen und danach war das halt einfach nur ein Name und eine Liste und dann hast du sie halt nach Fähigkeit sortiert, aber nicht nach Persönlichkeit, weil du halt irgendwie in der rollenspielmäßig irgendwas machen wolltest. Wobei, ich bringe ja immer Rollenspiel sozusagen mit rein. Das hatte eben zur Folge, dass ich zum Beispiel dann nie den Bären genommen habe. Weil der Bär macht halt für mich überhaupt keinen Sinn. Warum soll der Bär halt jetzt auf dich hören? Also habe ich den Bären halt zum Beispiel nie benutzt. Also zumindest in der Zeit, in der ich Far Cry 5 kurz gespielt habe. Also den kriegst du relativ früh. Ich glaube, das ist der erste oder der zweite Begleiter schon. Aber ich wusste, dass ich den halt nicht nehme. Und bei mir war es dann halt irgendwie, ich glaube, ja, irgend so eine Fahrerin oder so am Anfang kriegst du gleich.
Aber was sie gemacht haben, und das gibt schon sehr viele Pluspunkte, sie haben halt das Rollenspielsystem jetzt wieder rausgemacht. Waffen machen tatsächlich einfach nur Schaden. Wenn du jemanden anschießt, umschießt, umbringst, dann ist er tot. Dann kommen nämlich keine Zahlen einfach aufgeploppt, wo da steht 150 Schaden gemacht, 200 Schaden gemacht. Ich finde das so gut, dass sie das endlich dass sie das wieder rausgenommen haben, weil das passt einfach nicht in den Ego-Shooter. Und ich weiß nicht, wahrscheinlich haben sie aus Ghost Recon gelernt, dass das einfach keinen Sinn macht. Also wenn man so ein Action-Spiel spielt, will man auch ein Action-Spiel spielen ohne Schwammgegner.
Ja.
Und ohne tausendmal dieselbe Waffe zu finden, die man upgradet. Von daher, ich freue mich, dass Far Cry 6 kommt. Wie schaut es bei dir aus?
Ich lasse mich da mal vollkommen neutral in der Situation verbleiben. Denn ja, Far Cry ist halt einfach keine Reihe, die mich großartig anspricht. Das wäre das Gleiche, als würdest du mich fragen, ob ich mich auf den neuen Call of Duty-Teil freue. Es ist bei mir halt so, dass wenn ich jetzt das Ubisoft-Abo weiterlaufen lasse, dann würde es vielleicht mal installieren. Gegebenenfalls würde es dann irgendwann mal im Sale kaufen, aber ich warte da jetzt nicht gespannt drauf.
Alles klar, dann warten wir auf Gran Turismo, das kommt sicherlich.
Vielleicht sogar noch vorher.
Das unwahrscheinlich.
Sehr unwahrscheinlich. Bis dahin ist dann schon Far Cry 9 raus oder so. Ja. Wir kommen jetzt mal zu einem Spiel, das wir, zumindest was die Plattform angeht, so wohl nicht hier erwartet hätten. Denn es ist das erste seiner Art, das wir hier so besprechen. Es geht um das Spiel Phantasian. Ich finde den Namen auch ein bisschen seltsam. Er wird wahrscheinlich auch Englisch ausgesprochen, also Phantasian. Macht es aber nicht besser. Und man könnte jetzt meinen, die Entwickler waren relativ wenig kreativ, denn das Spiel stammt tatsächlich von den Entwicklern von Final Fantasy.
Echt jetzt?
Ja. Und auch der Musikproduzent ist der gleiche aus den Final Fantasy-Teilen. Und das macht das Spiel halt besonders. Also sie haben jetzt, sage ich mal, Back to the Roots ein Rollenspiel entwickelt, das auf gerenderte Hintergründe setzt, mit 3D-Figuren im Vordergrund. Was ich zuletzt so ein bisschen bei der Switch auch immer wieder gesehen habe, wo sie das so umgesetzt haben, einfach, ja, du umgehst natürlich damit das Problem, dass du machst es möglich, weil du weniger Ressourcen verbrauchst. für die jeweilige Plattform. Und mit heutiger Technik, muss man halt sagen, sehen die Hintergründe ja auch sehr gut aus. Sie sind auch ein bisschen zukunftssicher, weil du natürlich so ein Spiel auch in 4K spielen kannst und die Hintergründe dann halt ordentlich mitskalieren. Ne? Wir reden jetzt eben nicht von Hintergründen aller Diablo oder den alten Final Fantasy Teilen. Und so ist das dann auch insgesamt ein schöner Guss, sage ich mal. Also es sieht schon ganz gut aus.
Mhm.
Sie setzen auch wieder auf diese rundenbasierten Kämpfe, wie man sie in Final Fantasy gewohnt ist. Und ich glaube, das hat dich auch immer früher genervt, dass du ja immer in diese Kämpfe so reingezogen wirst. Ne, du läufst ja dann auf der Karte und dann kommt einfach halt so ein Wirbeleffekt und du bist dann im Kampf drin.
Nein, das war das beste Feature von allen. Darauf habe ich mich immer gefreut.
Ja, die Ironie ist ja eigentlich, dass mich das nie gestört hat, weil ich das halt schon seit dem Super Nintendo so kenne. Beziehungsweise ja sogar schon seit dem NES. Also die haben das ja nie großartig verändert und deswegen hat es mich nie gestört. Es stört mich sogar fast mehr, dass man Gegner heutzutage sieht, statt dass man einfach nur in den Kampf reingezogen wird. Na gut, lange Rede, kurzer Sinn. Ich will damit eigentlich nur sagen, sie haben das hier ein bisschen verändert. Du hast nämlich jetzt die Möglichkeit, einige Male die Gegner, sag ich mal, in so eine andere Welt wieder zurückzuschicken. Also die kommen, also die Gegner sind im Prinzip Geister, die auf dich einwirken. Und wenn es dann zum Kampf kommt, kriegst du so eine Art Signal. Und dann hast du einen bestimmten Magiepool, mit dem du sozusagen den Kampf abbrechen kannst, bevor er beginnt. Das finde ich halt eine schöne Lösung dafür, weil wenn du mal in einer Situation bist, wo du keinen Bock auf Kämpfen hast, dann kommst du so wenigstens drauf raus. Daraus. Du musst natürlich ein gewisses Maß an Geschwindigkeit vorweisen können. Ne? Wenn du natürlich 2 Minuten wartest, bis du den Knopf drückst oder findest, da hat der Kampf schon begonnen. Und du hast auch nicht einen unendlichen Magiepool.
Hat man auf dem Handy Knöpfe?
Naja, du hast halt, du hast auf dem Handy tatsächlich Knöpfe. Ich glaube aber, die werden dir dann so einen virtuellen Knopf irgendwie anzeigen. Also, wir haben das Spiel jetzt eigentlich so ein bisschen, oder ich habe das Spiel jetzt ein bisschen mit rausgeholt, weil es so eine Art Trend zeigt. Ich will nämlich eigentlich auf das Apple Arcade Abo zu sprechen kommen. Ich weiß, du bist ein riesengroßer Abo-Fan. Und
werden wir wenigstens von dem bezahlt jetzt, dass wir sie erwähnen?
Nein, und noch viel schlimmer ist eigentlich, dass es auf einer mobilen Plattform ist. Also 2 Dinge, die du partout nicht leiden kannst. mit einem Genre, was auch nicht so deins ist. Deswegen dachte ich mir, das ist die perfekte News.
Warte. Also es ist auf eine Marke, die ich nicht besonders leiden kann. Also das Abo können wir schon mal abschmieren. Es hat ein Abo, also es hat eine Marke, es hat ein Abo. Und es ist ein Mobile-Game. Also, was soll... Das sind die heiligen 3 Fehler, die man machen kann bei mir. Das Spiel sollte sofort vernichtet werden.
Nein, sollte es nicht. Ich find's toll. Ja, es geht primär darum, Apple Arcade, das ist eben so ein Abo, kostet 5 € im Monat und dann kriegst du halt exklusive Titel, die es eben nur bei Apple Arcade gibt, zumindest größtenteils. Aber auch Indie-Games, die es so normalerweise nur bei Steam gäbe, die dann eben nicht in den, ich sag mal, den freien App-Verkauf gehen, sondern exklusiv über das Abo erhältlich sind. Das zeigt so einen gewissen Trend, nämlich diese Exklusivität, die wir letztens schon bei Epic hatten. Weil hier muss man eben sagen, dieses Spiel gibt es nicht für 20 € zu kaufen, wie das bei einem Steam-Titel ist, den du dann über Origins im Abo bekommst, sondern du bekommst ihn wirklich nur und ausschließlich übers Abo aktuell. Und es gab jetzt auch lange Zeit noch ein anderes Spiel, nämlich Oceanhorn 2. Das wird dir jetzt auch nichts sagen. War auch lange Zeit ein exklusives Spiel. Zumindest eben der zweite Teil. Und das erinnert so ein bisschen an Zelda. Und das ist jetzt zumindest für die Nintendo Switch umgesetzt worden. Insofern, man sieht sehr viele Parallelen zu Epic. Ich denke halt, und das werden wir gleich nochmal mit dem folgenden Thema verbinden, aber jetzt nochmal ganz kurz noch eine Frage. Glaubst du jetzt, dass dieses Ökosystem, das sich Apple da aufbaut, weil das sind ja alles so mehr oder weniger geschlossene Plattformen untereinander, glaubst du, dass die sich da so ein bisschen abschotten wollen, jetzt gerade von anderen Herstellern, oder dass sie sich vielleicht sogar ein bisschen von Microsoft inspirieren lassen, was jetzt den Microsoft Store einfach betrifft. Glaubst du, sie sehen da eine Gefahr?
Ja, auf jeden Fall. Ich wollte es nämlich gerade erwähnen. Wir sehen halt, der Markt wird aufgeteilt. Und jeder, der eine Fanbase oder eine Markenbase hat, ich weiß nicht, wie ich es besser ausdrücken soll, der versucht jetzt diese Leute so hart bei sich zu halten, dass sie ja das Abo bei sich machen, bei niemanden anderen. Weil ich würde gerne mal eine Statistik sehen, wie viele Abos der durchschnittliche Konsumer hat. Also ich nehme mal an, zwischen 3 und 4, 5 maximal. Mhm. Wenn man jetzt auch noch Video-Stream und Musik-Stream dazu macht. Und klar, die stecken den Marktplatz ab. Also die sagen genau, okay, so und so viele Leute haben wir, so und so viele Leute können wir auf unsere Plattform locken. Und wenn sie auf unserer Plattform sind, sind sie höchstwahrscheinlich noch auf einer anderen, aber nicht mehr auf einer dritten. Mhm. Und so wird der Markt aufgeteilt. Und ja, wir haben es, glaube ich, schon, oder ich habe es schon vor ein paar Episoden gesagt, ich finde es halt erschreckend, dass jetzt der Markt, der relativ offen ist und wo du dich entscheiden kannst, wo du hingehst, wo du entscheiden kannst, wo du einkaufen gehst, das wird wahrscheinlich in den nächsten Jahren sich komplett drehen. Und ja, wir haben immer noch unsere Entscheidung, wo wir einkaufen gehen oder welches Abo wir abschließen. Aber dass wir zum Beispiel mal schnell das eine Spiel bei Steam kaufen, das andere Spiel im Microsoft Store und das andere Spiel auf der PlayStation, ja, das wird es vielleicht gar nicht mehr so geben, wenn diese Abo-exklusiven Titel immer mehr kommen und diese Abo-Schrecken, also wenn das Spiel 2, 3 Jahre alt ist, können wir davon ausgehen, dass diese Begrenzung aufgehoben wird.
Ja.
Aber willst du es spielen und in dem Monat spielen, wirst du wahrscheinlich das Abo für 30 Tage abschließen müssen.
Mhm.
Und ja, mir gefällt es nicht, also so, was sie da machen.
Mhm. Ja, kann ich dich vollkommen verstehen. Das hat natürlich schon diverse Nachteile. Wir versuchen jetzt mal so einen kleinen Übergang eben zu dem Folgethema. Und wir bleiben auch bei Square Enix, denn da hat ein Entwickler, der für Final Fantasy und Dragon Quest zuständig ist, prophezeit, dass wohl bald das Ende der Konsolen gekommen sein könnte. Der hat es aber, ich sag's mal so, nicht zum ersten Mal, aber er hat es auf eine Art und Weise beschrieben, die irgendwo plausibel klingt. Und da wollen wir mal ganz kurz näher drauf eingehen. Er sagt zum Beispiel, dass eben durch die Corona-Pandemie, die aktuell ja noch immer vorhanden ist, eben viele Leute zu Hause sind, dadurch eben auch viele Betriebe nicht wie gewohnt arbeiten können und dass dadurch zum Beispiel auch der Ausbau von 5G ein bisschen ins Stocken geraten ist. Und das nicht nur in Deutschland, wo das sowieso noch eine Weile dauern wird wahrscheinlich, aber generell weltweit. Und das ist auch einer der Hauptgründe, warum er sich zum Beispiel jetzt die steigenden Konsolenverkaufszahlen erklärt. Ne? Immer mehr Leute sind zu Hause, immer mehr Leute brauchen PCs. Wir haben das jetzt in den letzten Monaten gesehen oder jetzt schon seit über einem Jahr, wie stark die ganzen Verkaufszahlen von PCs, seien das jetzt Apple-Computer oder Windows-PCs, Laptops, Notebooks und. Das ist alles so rasant gestiegen, auch dass die PS5 ja schon seit Ewigkeiten ausverkauft ist, weil einfach die Nachfrage auch so groß ist nach diesen Sachen. Das kommt ja nicht von ungefähr, ne? Die Leute bleiben halt einfach auch zu Hause und die wollen sich sozusagen unterhalten in dieser Zeit. Und meistens nicht mit anderen Menschen, sondern halt, die wollen unterhalten werden von Technik. Und ich versuche es mal auf den Punkt zu bringen. Er sagt zum Beispiel, wenn das 5G-Netz dann irgendwann mal ausgebaut sein wird und das im besten Fall noch bevor Gran Turismo 7 erscheint, dann werden wir halt Abo-Modelle sehen, die sich dann halt komplett an das Streaming richten werden. Jetzt komme ich nochmal zurück auf diese Apple-Geschichte. Bei Apple ist es ja so, dass sie untereinander eine gewisse Konnektivität haben. Du kaufst ein Spiel auf deinem Tablet und kannst es eben auf deinem PC spielen. Umgedreht genauso. Kannst es auf deinem Mac, auf deinem Notebook spielen. Und was Apple jetzt zum Beispiel gezeigt hat mit diesem M1-Chip, den sie ja jetzt seit Mitte letzten Jahres dann verbauen, ist ja, dass jedes Gerät gleich stark ist von denen, ganz egal, in was es verbaut ist. Es ist halt jetzt nicht mehr so, dass ein iMac stärker ist als ein Mac Mini oder ein Mac Air zum Beispiel. Es geht einfach nur noch um den Formfaktor. Und das führt halt im Bezug auf das Streaming eigentlich zu der Tatsache, dass es ja dahin gehen könnte, dass du bald irgendwann nur noch einen All-in-One-PC brauchst, der halt einen Browser öffnen kann. Du brauchst im Endeffekt nur noch einen PC, der einen Launcher öffnen kann oder einen Browser und dann streamst du halt einfach jedes beliebige Spiel was es irgendwo gibt. Aber hast dann halt im Worst-Case-Szenario einfach 10 Abos, nämlich bei Nvidia, bei wahrscheinlich auch irgendwann Steam, bei Epic und so weiter. Und alle bieten dir halt ihre Exklusivtitel halt zum Streamen an. Das ist halt eine Frage, will man so eine Zukunft? Jein, wahrscheinlich eher nicht, aber die Kosten, die du einsparst, wahrscheinlich um deinen Gaming-PC immer up-to-date zu halten, das ist halt noch was ganz anderes. Also stell dir mal vor, du hast halt wirklich nur noch einen PC stehen, der einfach das absolut Nötigste kann. Und du musst dir nicht mehr um eine Grafikkarte Sorgen zu machen. Du brauchst dir nicht mehr um den Festplattenplatz Sorgen zu machen und, und. Also ich glaube, das eröffnet halt ganz neue Möglichkeiten, wie wir in Zukunft halt einfach spielen können. Und bezogen auf das, und jetzt komme ich auch endlich zum Punkt, bezogen auf das, Bob winkt schon immer hier mit dem Finger gerade, ist es ja so, dass eigentlich nicht nur die Konsolen vor dem, ja, ich sag mal, Aussterben stehen, sondern generell das Gaming, wie wir es halt heute kennen. Also Spiel kaufen, Spiel runterladen oder installieren und dann eben zocken auf unserer Hardware. Ich habe fertig.
Also, ja, diese Argumente werden gelten und die Entwickler werden sie auch benutzen, aber die Wahrheit sieht halt so aus, dass die ersten paar Generationen tatsächlich billiger werden als der Gaming-PC und ich sag mal ganz frech, nach der zweiten oder dritten Generation sind die Geräte dann genauso teuer, als wenn du einen Gaming-PC gekauft hättest, weil meistens das so der Markt ist, dass der Entwickler dann, wenn er sozusagen, wenn alle auf das System umgeschwenkt hat, kann er halt die Preise machen und dann gehen sie nach oben. Mhm. Siehe Grafikkarten.
Ja.
Und nein, ich glaube nicht, dass die Konsolen aussterben. Konsolen, wenn man sich Microsoft anschaut, wie du es gerade gesagt hast, ja? Geschlossene Systeme, die auf einer geschlossenen Ebene programmiert werden, damit sie effizienter laufen. Und nichts anderes sind Konsolen. Konsolen waren vor Apple schon da und haben fast dasselbe gemacht. Und Microsoft lebt ja auch nicht in einem Berg. Die machen das ja schon. Du kannst auf deiner Xbox spielen oder auf deinem PC.
Naja.
Das gestanden sie ja.
Aber.
Und von daher, ich gehe nicht aus, dass die Konsolen aussterben. Aber ich gehe davon aus, dass die Konsolen immer mehr zu einem, wie du gesagt hast, zu einem PC werden. Also du wirst wahrscheinlich sie nicht mehr Konsolen wirklich nennen können. Ist einfach so. Mhm. Aber ich denke mal, sie werden immer noch ein geschlossenes System auf dem PC, den du dann da stehen hast, haben. Und darauf werden dann die Spiele so optimiert programmiert werden, exklusiv von jeweils den Entwicklerstudios der jeweiligen Hersteller.
Ich glaube nicht, dass das der Weg sein wird. Ich erkläre mir das halt dadurch, dass die einzelnen Studios und Entwickler und Publisher, die werden halt das Streaming alle so nach und nach für sich erkennen und die werden halt merken, dass sie halt ins Hintertreffen geraten, weil die anderen einfach viel mehr da mit Geld verdienen. Stell dir mal vor, Google Stadia würde funktionieren. Das wäre doch grandios.
grandios. Hast du recht, wenn es funktionieren würde. Wenn auch jeder eine große Internetleitung hätte, damit das funktioniert.
Ja, das ist ja genau der Punkt. Wenn dann halt mal 5G halt da ist. Wenn dann sozusagen, und ich hatte dann zum Beispiel die Idee, stell dir mal vor, in der Zukunft, es machen Publisher jetzt genauso, wie das Vodafone macht. Vodafone, praktisch gesehen, mietet ja die Kabel von der Telekom, jetzt bei uns in Deutschland. Mhm. Und vermietet sie dann oder verkauft sie dann eben weiter an die Kunden, die sie dann nutzen können. Oder eben die Produkte, die sie dann eben bewerben damit. So, und stell dir mal vor, jetzt kommt eben Nvidia daher, hat jetzt ein eigenes Streaming-Portal und verkauft jetzt sozusagen mit dem Streaming-Abo eine eigene 5G-Leitung, die sie bei der Telekom hier in Deutschland mieten. Verstehst du? Dann hast du sozusagen, dann brauchst du dir gar keine Probleme mehr darum machen. Ja klar, du musst dir Gedanken machen, ob dann eben 5G bei dir ankommt und in welcher Größe. Aber sagen wir mal, die Hälfte kommt davon an, dann ist das ja schon immer noch viel mehr, als du jetzt bei einer normalen Leitung hättest. Also alles steht und fällt natürlich eben mit dem Ausbau von 5G. Aber wenn wir dann irgendwann mal dort angekommen sind, glaube ich halt wirklich, dass das sich radikal verändern wird. Vielleicht nicht ganz so schnell, aber früher oder später schon. Ob das dann so ist, was ich gerade sagte mit der 5G-Leitung, das lasse ich mal dahingestellt. Aber einfach nur der Fakt, dass Google Stadia, du hast da einen Controller, du kannst es auf deinem Tablet spielen, du kannst es auf einem Fernseher spielen, du kannst es auf deinem PC-Monitor spielen. Du brauchst einfach nur etwas mit einem Bildschirm. Du kannst ja sogar deinen Controller mit ins Ausland nehmen, du brauchst ja nur einen Fernseher. sozusagen. Und dann verbindest du sozusagen den Controller, wo dann vielleicht in der Zukunft mal eine Software ist, die sich dann mit dem Fernseher verbindet, die es dann alleine streamt, so wie es ja jetzt das Oculus auch schon macht. Ne? Die neuen Versionen haben ja auch ein kleines Betriebssystem drauf. Also ich glaube, ab diesem Punkt wird es Sony zum Beispiel nicht mehr schaffen, die PlayStation halt in der Form am Laufen zu halten, dass sie sagen, uns wird es nur weiterhin als Konsole geben, sondern sie werden dann auch irgendwann darauf aufspringen. Und das ist natürlich dann genau der Moment, wo wir PC-Spieler dann erstmal ins Jubeln geraten werden, weil das Einzige, was wir jetzt noch brauchen, ist dann halt ein Abo und einen PlayStation-Controller und können dann halt PlayStation-Spiele zocken auf unserer PC-Hardware. Mhm. Und das Coole ist ja, schließt du halt noch ein Nvidia-Abo ab, brauchst du ja nicht mal mehr PC-Hardware, weil du ja nicht mal die Spiele, die du auf dem PC spielen wollen würdest, auf dem PC spielen musst, sondern die werden ja auch gestreamt. Also ich glaube schon, das wird sich irgendwann so in die Richtung entwickeln.
Ich hoffe es nicht, weil dann sehe ich schon die Tarife, der Premium Deluxe Ultra Tralala und am Ende des Monats so, ach du Schande,
ja.
Da ist aber viel Geld weggegangen.
Ja, das schwant mir jetzt auch schon. Mir ist jetzt nur in den Sinn gekommen, denn ich stehe jetzt auch kurz davor, mir meinen ersten Apple-Computer anzuschaffen und das Einzige, was du mit einem Apple-Computer ja nicht machen kannst, ist richtig cool spielen. Und
nicht nur das.
Und das Streaming, das wäre natürlich die perfekte Lösung dafür, um das Problem zu entgehen. Also irgendwann, wenn dein Gran Turismo 7 erschienen ist.
Perfekt. Ja, ich glaube, das wird noch ein paar Jahrzehnte dauern. Ich habe mal so lustigerweise... ich habe mal... Die Autoindustrie braucht ja... Oder sie wollten das 5G-Netz ja haben, ne?
Ja.
Damit sie mobil ihre Autos steuern können. Mhm. Also, dass das Auto sagt, ah, hier ist ein Auto, da ist ein Auto, ja. Der Autopilot soll auch noch drüber laufen. Und da haben sie mal so ausgerechnet, wie viele Antennen sie bräuchten, damit Deutschland das macht. Und es waren zu viele. Also, bis das vollgebaut ist, dass jeder 5G hat. Und wir reden hier, ich weiß, Deutschland ist jetzt nicht hat nicht das höchste Niveau. Aber es gibt noch Länder, die sind sehr viel schlimmer dran. Klar, in einem Japan, sage ich mal, in einem Südkorea, auch in China, wo hochtechnische Städte gebaut werden, da funktioniert das alles und die haben wahrscheinlich auch da schon alle 5G und das ist kein Problem.
Mhm. Deswegen meinte ich vorhin auch, es ist halt schwierig und das will ich auch nochmal betonen, dieser Entwickler, den ich da eben genannt habe, zwar nicht namentlich, aber der hat halt nicht gesagt, dass die Konsolen an sich aussterben werden. Ja, das ist eben so dieses Ding, was schon seit Jahren immer wieder gesagt wird, wie dass der PC ausstirbt. Die werden auch immer noch ihre Daseinsberechtigung haben. Ich wüsste zum Beispiel jetzt nicht, wie man Musikproduktionen in der Cloud machen wollen würde. Das geht vielleicht auch irgendwann, du brauchst ja nur die richtige Software. Stimmt, wir haben ja jetzt eigentlich hier, ich hatte vorhin so ein Beispiel mir noch notiert, die Seite Photopi, nicht wie das Pullern, sondern Foto mit PH auf Englisch und dann PEA hintendran.com. Das ist sozusagen eine cloudbasierte Photoshop-App im Browser. Sieht genauso aus wie Photoshop, hat auch ganz viele Funktionen, die du da machen kannst. Finde ich zum Beispiel großartig. Und natürlich. Stell dir einfach, irgendwann wirst du alles in der Cloud machen können wahrscheinlich.
Ja, aber ich möchte mal das sehr simpel sagen. Eine Cloud ist nur ein Computer, den du über ein Internet bedienst. Also ob du nur die Software auf deinem PC hast und sie bedienst oder ob du das Internet brauchst, um den PC am anderen Ende zu bedienen. Ich bin kein Freund von der Cloud.
Naja,
ich verstehe es auch meistens nicht, weil die meisten Sachen kannst du auf dem Server machen. Mhm. Programme kannst du auf deinem PC machen. Ja. Das Einzige ist halt, wenn du große Datenmengen hin und her schicken willst. Aber
es geht
eine Cloud ist halt nicht so das super krasse, tolle, was sie uns versprochen haben.
Doch, weil du brauchst keine Optimierungen mehr. Nehmen wir jetzt mal Adobe. Adobe schafft es im Moment nicht, ihre Programme zum Beispiel auf die neue Technologie von Apple umzusetzen. Das heißt, einige Apps von denen funktionieren halt einfach nicht auf den neuen Computern. Aber noch auf den alten langsamen. Und natürlich auch auf den ganzen Windows-Computern. Ich will damit nur sagen, weil sie es nicht schaffen, das richtig zu optimieren. Jetzt stell dir aber mal vor, du bräuchtest gar nichts zu optimieren, sondern du hast einen Rechner und der läuft meinetwegen über Linux. Und diese Rechner sind up-to-date, haben immer die neueste Software drauf und du kannst jetzt auf jedem Computer, egal wie leistungsstark er ist, kannst du alles rendern, was du willst. Genau darum geht es. Du brauchst eben keine 64 GB RAM mehr in deinem Rechner und du brauchst auch kein Threadripper mehr als CPU, weil du sozusagen, weil die Cloud alles für dich macht und das File dann sozusagen auf deinen Rechner sendet.
Genau, du brauchst nur den teuersten Premium-Tarif bezahlen, damit du dann Zugriff auf deine, auf den Computer, der da steht, der 64 GB hat oder mehr,
ja,
damit
aber,
du Zugriff auf den bekommst. Weil
aber
wenn du nur 5 Euro bezahlst, dann kriegst du auch nur den lahmsten PC, den sie da haben.
Ja, aber wenn du keinen Threadripper brauchst mit 128 GB, dann brauchst du ihn ja auch nicht zu bezahlen. Es geht ja darum, dass du dein Abo sozusagen nach Anwendungsgebiet abschließen kannst. Dass die Entwickler das nicht mitmachen werden, sondern dich immer zum höchsten Abo zwingen werden irgendwie. Das lassen wir mal außen vor. Aber der Sinn, Sinn von der Cloud an sich ist ja die Wirkungsweise, dass du halt einfach keine Hardware an sich mehr bei dir brauchst. So, jetzt.
Genau, bei dir nicht, aber irgendwo im Datencenter muss es stehen, damit es funktioniert. Und die Frage ist halt, ob es wirklich besser ist, dass ein Datencenter vollgeklatscht wird mit den ganzen Einzelteilen oder ob das eine Teil bei dir steht. Und ich glaube, das ist halt von Einsatzzweck zu Einsatzzweck, muss man entscheiden, ob das wirklich sinnvoll ist. Also ich halte es für viele Anwendungen halte ich es nicht für sinnvoll und auch zu verfrüht, das hoch anzupreisen. Aber es gibt natürlich spezielle Systeme, wo das funktioniert und gerade in großen Firmen kann ich mir vorstellen. Aber dann bauen die auch ihre eigenen Sachen und das ist für unsere Consumer schon wieder so weit weg und nicht anwendbar.
Also man muss natürlich eins sagen, es handelt sich ja hier um ein Leasing. Das heißt, du wirst das Produkt dann eben nie besitzen. Weder die Hardware an dem PC noch eben das Programm selbst. Das heißt, es ist ja eigentlich eine Einbahnstraße. Das muss man halt fairerweise jetzt dazu sagen. Insofern, das meine ich halt vorhin auch mit der Musikproduktion. Du wirst da halt kein Tonstudio ersetzen können, indem du halt dann sagst, du hast ja dann kein Board vor dir zum Beispiel. Ne? Wenn du Fader brauchst, brauchst du auch sozusagen einen PC, der das digitalisieren kann alles. Um es jetzt mal ganz grob zu sagen. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich würde mal behaupten, es dauert keine Jahrzehnte, aber ob es jetzt 8 Jahre dauert, also bis Gran Turismo 7 erscheint, dann das weiß ich halt auch nicht, ob es dann schon so schnell geht.
Wir werden es sehen. Wenn wir mal irgendwann aus der Ära des Chipmangels herauskommen, werden wir vielleicht davon träumen dürfen, dass es weitergeht.
Ja, jetzt müssen wir eigentlich unsere verbleibenden News zu Short News machen, denn wir haben keine Zeit mehr. Dann fang du mal an. Mach mal eine Short News draus.
Okay. Also Diablo 2 kam ja die Alpha raus, ne? Bin ich richtig?
Da kam der Alpha raus, ja.
Wo die Leute Zugriff bekommen haben. Und ja, wie es so immer ist, die Leute loten die Grenzen aus und da gab es halt ein paar, die haben Mods erstellt, damit man das Zeitlimit aufheben kann. Man konnte halt so lange spielen, wie man wollte, plus sogar Klassen spielen, die gar nicht von den Entwicklern gewollt sind, dass du die spielst. Und das hat sie explizit Blizzard sehr böse gemacht. Und die haben tatsächlich einfach mal Anklageschriften verschickt, plus noch Detektive engagiert, damit sie diese Leute ausfindig machen. Früher war das so gang und gäbe, mal die Demos auszutesten und ein bisschen mehr rauszufinden und die ein bisschen zu modden oder ein bisschen umzuprogrammieren, damit du doch mal wieder ein bisschen was mehr hast. Damals war das cool und ja, hat irgendwie ein bisschen eingeladen, erfinderisch zu sein. Heute kriegst du gleich irgendwie eine Abmahnung im Briefkasten, was sehr erschreckend ist. Finde ich nicht gut, aber was soll man machen? Der hat ein hartes Business, die wollen Geld verdienen.
Ja.
Also klagen sie von den Leuten das raus, was noch hergibt.
Ja, man muss sich sicherlich jetzt die Frage stellen, wo liegt halt jetzt der Schaden für die Spieler? Ne? Also ich glaube, der ist ja, ich wüsste nicht, wo der vorhanden ist, ehrlich gesagt, dass da Blizzard dann so reagiert. Sei es drum. Ich finde, Blizzard trifft die letzten ja, nicht nur Monate, sondern auch ein, zwei Jährchen generell ein bisschen seltsame Entscheidungen irgendwie auf interner Ebene.
Ja. Kommen wir mal zu meiner zweiten Short News und da sind wir wieder bei Square Enix.
Schon wieder.
Aber ja, aber die Kollektiv oder Kollektiv.
Collective.
Nein. Collective, ja, genau, so rum. Da sind wir wieder bei Square Enix. Collective. Das ist so eine Indie-Sparte von Square Enix.
Aha.
Und die fanden es ganz toll, mit Future Lab zusammenzuarbeiten, der Power Rush programmiert. Und das ist ein Spiel, wo man nur mit so einem Hochdruckreiniger durch die Welt geht und Sachen sauber macht. Und hier sind wir wieder an dem Punkt, wo ich nicht verstehe, warum man solche Simulationen spielt.
Ja, das weiß ich auch nicht. Vielleicht ist das die Zukunft des Gamings, sonst würden sie ja nicht Future Lab heißen oder Future Lab.
Ja. Ja. Wahrscheinlich in der Cloud.
Ja, ja, das ist wahrscheinlich irgend so ein Ding, was wir einfach als alteingesessene Gamer noch nicht verstehen können. Das ist alles so, das ist zu neu für uns einfach.
Ja.
Ja, ich habe mich jetzt kurzerhand dann doch jetzt entschieden, ich werde die News ganz kurz anreißen, aber ich würde sie dann mit in die nächste Folge mitziehen, weil das Thema eigentlich ganz interessant ist, meiner Meinung nach. Es geht, grob gesagt, geht es um ein Gerichtsurteil gegen einen ROM-Seitenbetreiber. ROMs sind sozusagen die Daten von Spielen, also speziell NES, SNES, Sega, alte PlayStation-Spiele, die dann sozusagen digitalisiert wurden, damit sie dann auf Emulatoren wiedergegeben werden können. Und die Frage dahinter ist natürlich so ein bisschen, lässt man die Spiele halt lieber ohne großes Tamtam sterben? Oder sollte man nicht lieber selbst irgendwie dafür sorgen, dass eben zumindest die meisten Spiele irgendwie erhalten bleiben auf der Welt? Und das ist mir jetzt eigentlich zu schade, das Thema, um es jetzt einfach so kurz abzureißen. Jedenfalls, der gute Herr wurde jetzt auf 2,1 Millionen Dollar Schadensersatz verklagt von Nintendo. Nein, also das Urteil sagt, er muss 2,1 Millionen Schadensersatz zahlen. Nintendo forderte ursprünglich 15 Millionen, ist eigentlich ganz gut weggekommen. Und die genauen Hintergründe werden wir in der nächsten Episode nochmal mit hervorbringen. Meine zweite Short News, die geht um No Man's Sky. Dort ist mal wieder ein Update erschienen und das funktioniert sogar, nicht so wie bei Elite Dangerous Odyssey. Und zwar ist es das Prisms Update. Ich habe tatsächlich zweimal nachgeguckt, also es heißt wirklich Prisms, nicht nur Prism. Und ja, da haben sie ganz tolle Grafikverbesserungen reingemacht. Also Screen Space Reflections, also Spiegelungen, dann neue Texturen bei Regen, neue Wettereffekte, verbesserte Beleuchtung, NVIDIAs DLSS, das heißt, man kann das Spiel auch endlich flüssig in 4K spielen.
Wow!
Dann eine überarbeitete Himmelsdarstellung, neue Warp-Effekte. Ganz, ganz großartig. Und das Beste, es gibt endlich Tiere mit Haaren.
Nein.
Doch. Es gibt endlich Fell.
Wow.
Jetzt steht unserem Märzmantel nichts mehr im Wege.
Gehören die nicht zur bedrohten Tierart?
In so einem Universum bestimmt nicht, weil dort werden sie immer geklont.
Ah. Ich wollte es nur erwähnen, damit wir keine Probleme mit Peter kriegen.
Nee, auf keinen Fall. Ist alles nur Science Fiction und ausgedacht und virtuell.
Ja. Ich habe auch im Battlefield nie die Ratte getötet. Niemals.
Da gab es Ratten?
Es gab sogar einen Singleplayer mal im Battlefield und da hat Peter die verklagt oder wollte sie verklagen, weil durch eine Szene musste er irgendwie so durchkriechen und da kam die Ratte auf ihn zu und er hat sie mit einem Messer gemeuchelt, richtig?
Ah.
Und das fand Peter gar nicht toll.
Nee, das geht auch nicht. Die armen Ratten. So, und dann, ja, die Ratten von Electronic Arts haben doch heimlich still und leise einfach mal Need for Speed-Teile abgeschaltet. Und das heißt nicht nur abgeschaltet, also es ist nicht, wie das so üblich ist, Server ab und Server weg und so weiter. Nein, die haben tatsächlich diverse Need for Speed-Teile aus dem Verkauf genommen. Du kriegst sie nicht mehr und das geht ab Need for Speed Carbon aufwärts. Das heißt, darunter sind dann Need for Speed-Teile wie Shift 2, auch das neue Undercover, dann The Run. was heißt, neu ist ja Undercover nicht, aber es zählt eigentlich auch nur zu den Teilen, die, sage ich mal, die letzten 4-5 Jahre rauskamen. Und sie werden halt jetzt nicht mehr verkauft. Du kannst sie jetzt nur noch über eBay und diverse Verkaufsplattformen physisch erhalten. Sie sind sowohl bei Steam als auch Origins, also auf allen anderen Plattformen sind sie jetzt nicht mehr erhältlich. Vielleicht,
ab morgen fange ich wieder an, CDs zu kaufen.
Vielleicht, wenn du Glück hast, in sogenannten Keystores, könnte ich mir vorstellen, werden sie vielleicht noch vertrieben. Aber das ist jetzt nur eine Vermutung von mir. Finde ich komisch, den Schritt, ehrlich gesagt. Also es ist auch schon vollzogen. Am 31.05. Ist es schon passiert. Und das heißt, die Spiele gibt es jetzt einfach nicht mehr. Und das wäre eigentlich fast schon wieder eine News wert, die man jetzt mit dieser ROM-Sache da, vielleicht können wir es nächste Woche nochmal mit aufgreifen. Weil eigentlich Software einfach abzuschalten oder aus dem Verkauf zu nehmen, ich finde das, gerade wenn sie funktioniert. Und ich meine, so viele Rennspiele gibt es ja auch gerade nicht.
Was war das? Habe ich da was gehört?
Ich weiß gar nicht, von was du redest. Ja. Ja, das war's dann auch an der Stelle. Und ja, ich würde dich dann leidend verabschieden wollen. Danke, dass du wieder mit von der Partie warst. Wie immer, seit Folge 1. Und ja, natürlich auch an alle Zuhörer. Wir danken euch, dass ihr so eifrig dabei wart bisher. Und mal gucken, wie viele Folgen noch folgen werden. Was für ein schöner Satz.
Boah. Ja, ich bekomme langsam Angst.
Da kommt schon die Pipi in die Augen. Nein, wir wollen mal schauen. Wir hoffen das Beste.
Und mit diesen Bombennachrichten verabschieden wir uns.
Ja, das muss natürlich dann weiterhin noch gehört werden. Das kann man nicht abschaffen. Nein. Habt eine schöne Woche. Bis bald und bis zur nächsten Folge. Ciao.
Tschüss.
Pixel News geht natürlich weiter, keine Sorge. Pixel News hört natürlich nicht einfach auf.
Ja, ja, das haben sie auch über andere Sachen gesagt. Super.
Wenn, müssen wir das hier mit einem großen Knall beenden.
Toll. Ab nächster Woche der Podcast Solo.
Ja. Ja. Schnief, schnief.